Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du hier bist, dass du ein Gott bist, der interessiert ist an unserem Leben, an dem, wie es auch mit unserem Herzen steht, Gott. Und du siehst auch das Thema Neid und Eifersucht, was uns voll beschäftigt, wo wir durch Social Media und Co. merken, wie wir uns ständig vergleichen und wie es uns so diese Lebensfreude rauben kann, wie es Beziehungen kaputt machen kann, wo es Mauern baut, Herr. Und da bete ich, dass wir gerade einfach ganz, ganz ehrlich sind und diese Einladung von dir, wo du gerade vorbeigehst und an unsere Herzenstür klopfst, Gott, da bete ich, dass wir es annehmen und wirklich mutig sind zu sagen, Gott, komm rein und veränder du mich, schenk mir eine neue Sicht, was Neid und Eifersucht angeht. Und dafür danken wir dir, dass du es tun willst, Herr, und dass du da mit uns auf eine Reise gehen willst. Amen. Amen. Wir möchten uns die Bibelcharaktere angucken, um zu sehen, dass Neid und Eifersucht schon vor 5000, 3000, 2000 Jahren ein Thema in der Bibel war. So Kain und Abel. Kennt ihr die Story? So einer der ersten Stories in der Bibel. Zwei Brüder, beide bringen ein Opfer zu Gott. Das eine wird gesehen, das andere nicht. Der eine Bruder wird super sauer und erschlägt den anderen Bruder. Wow. So aus Neid erwächst Zorn. Der Zorn führt zum Mord. Krass. Rahel und Lea, will ich jetzt nicht drauf eingehen, Josef und seine Brüder, kennen wir auch, super bekannte Geschichte. So Josef, der jüngste von den Brüdern, erhebt sich über alle andere, redet immer so groß über sich selbst, über die großen Sachen, die Gott mit ihm vorhat, und seine Brüder, die werden todneidisch. So, wenn ich die Geschichte lese, denke ich auch so, Josef, du hast einen Dachschaden, kannst doch nicht so über dich reden. Hey, aber Josef macht das, und das aus diesem Neid, der da in den Brüdern erwächst, kommt wieder Hass. Und was machen die Brüder? Wollen ihn erst töten, verkaufen ihn dann nach Ägypten. Krass, das bringt Spaltung in die Familie. Oder später, Saul und David. Saul ist ein von Gott eingesetzter und gesegneter König Israels. Ist gesegnet und eingesetzt von Gott. So, dann kommt da dieser Hirtenjunge David. So, am Anfang mögen sie sich. Aber Saul merkt, dass David auf der Überholspur ist und sieht ihn im Rückspiegel. Und das macht ihn kirre. Der wird richtig sauer und unsicher. Und wir merken, wie, wenn man das liest, wenn man die Bibelgeschichte komplett liest, merkt man, wie diese Eifersucht den ganzen Thron und die ganze Herrschaft von König Saul ins Wanken bringt. Da geht nicht nur die Gottesbeziehung kaputt, sondern auch das, was sich in seiner Herrschaft widerspiegelt. Es geht kaputt. So, und was ist das Resultat daraus? So, Saul, der dreht komplett durch, will den David töten und am Ende ist David König und Saul ist tot. Wow. Und auch im Neuen Testament, das war jetzt alles Altes Testament, auch im Neuen Testament sehen wir die hohen Priester, die Schriftgelehrten. Die können nicht akzeptieren, mit was für einer Autorität und Anerkennung Jesus durch die Landschaft geht und Königreich Gottes baut. Das können die nicht verstehen, das können die nicht anerkennen. Hey, und da bündelt sich Hass. Aus diesem Neid zu Jesus bündelt sich Hass und alles endet im Tod von Jesus. In Verleumdung, in Lügen, in Sünde. Ja? Also, wir dürfen sehen, die Bibel, das ist ein Thema, was wir auch schon da finden. Das ist erstmal gut. Ja, Gott. Eifersucht und Neid war schon immer ein Thema. Deswegen ist es cool, dass wir da reingucken können. Und wir sind ja alles gute Christen. Ich will jetzt keinen festnageln und fragen, was ist das 10. Gebot? Jonathan, was ist das 10. Gebot? Okay, das 10. Gebot. 2. Mose 20, Vers 17. Jonathan, was ist das 2. Gebot? 10. Gebot. Achso, okay, ich soll vorlesen. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht eifersüchtig sein auf das, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, sein Knecht, seine Magd, Rinder, Esel oder irgendwas anderes, was ihm gehört. Hey, du sollst nicht eifersüchtig sein auf das, was deinem Gegenüber gehört. Gott schreibt es vor. So, obwohl wir sehen, dass ich Eifersucht, dass wir das immer wieder finden in der Bibel, spricht Gottes Wort. Hey, Eifersucht ist nicht das, was ich will. Eifersucht ist nicht mein Charakter. So, Eifersucht ist nicht das, was ich für die Schöpfung vorgesehen habe. Und deswegen wollen wir uns jetzt drei Wurzeln angucken, wo Eifersucht und Neid herkommt. Ich glaube, es hilft nicht, wenn ich mich hier hinstelle und sage, Leute, hier sind drei Punkte, wie du nie wieder eifersüchtig bist. Das ist nicht Realität. Da hilft es nicht mal, Instagram zu löschen oder so. Wir kommen vermutlich in 10 Minuten wieder ins Vergleichen, auch wenn es unterschwellig ist. Von daher, drei Wurzeln des Neides und der Eifersucht. Und ich glaube, wenn wir auf die Suche gehen und verstehen in den nächsten 25 Minuten, wo wir stehen mit unserem Herzen, wenn es um Eifersucht und Neid geht, hey, ich glaube, dass wir darauf eine Antwort finden. Was erstens Jesus für uns sieht und zweitens, wie wir uns fortbewegen können, weg von Neid und Eifersucht. Seid dabei? Sehr gut. Nummer 1, Verletzung. Schön in Gelb, ihr werdet wach, das ist gut. Da wollen wir uns nochmal die Story von Kain und Abel angucken. Kannst gerne den Bibelvers dranwerfen. 1. Mose 4, 1 bis 8. Ich lese die längere Version vor, da ist das Wichtige schön abgeschnitten unten. Neid und seine Folgen ist es betitelt. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, das heißt so viel wie Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt des Fettes dran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr, sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Antwortet Gott, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Wenn du Gutes im Sinne hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel Kain über Abel her und schlug ihn tot. Wow. Wow. So. Ein Bruder bringt den anderen um. Ich möchte die Story aber ein bisschen anders angehen, weil wir über Verletzungen reden wollen. Ich habe mich gefragt, was sticht so heraus aus dieser Story? Vielleicht, wow, da bringt ein Bruder einen anderen rum, so lasse, wo auch immer du bist, ich würde dich jetzt nicht töten oder so. Aber was sticht raus? Und ich wollte es mal anders angehen. Deswegen fangen wir mit Abel an, dem Zweitgeborenen. Abel wächst mit dem Gewissen auf, er wird groß und wächst mit dem Gewissen auf, dass der große Bruder Kain viel, viel besser ist als er. Also steht ja schon im Bibelvers drin. Kain, das heißt so viel wie Gewinn oder auch der Erschaffene. So Eva, das ist die erste Frau und sie kriegt einen erstgeborenen Sohn und das ist so, wow, so du bist die Nummer eins, du bist beeindruckend, du bist der erstgeborene Mann, der diese Familie weiterführen wird. So der erstgeborene Sohn war super wichtig in der damaligen Kultur. So Kain war die Nummer eins. Auf der anderen Seite haben wir Abel. So Abel, das Wort, der Name Abel, der bedeutet so viel wie Hauch. So Hauch. Das heißt doch so viel wie Vergänglichkeit, fast Nichtigkeit. Stark. So Abel, der wächst auf und weiß direkt, ich bin in allen Belangen die Nummer zwei und mein Bruder ist immer die Nummer eins. Wie unfair. Wie unfair. Das Lebensgefühl von Abel ist diese Ungerechtigkeit und Benachteiligung hingegen Kain. So ich will dich genau da heute Abend abfangen und fragen, so kennst du diese Verletzung? Kennst du diese Benachteiligung? Und kennst du es, dass du ungerecht behandelt wirst oder dass du dich ungerecht behandelt fühlst? So wenn ja, möchte ich dich fragen, wo der Ursprung ist und ob du es vielleicht schon seit der Kindheit mitschleppst. Also wir sind junge Erwachsene, ja, wir sind irgendwie noch nicht 50 oder so. Und ich denke, es passiert leicht, dass man die falschen Sachen mitgegeben bekommt ins Leben. So, ihr kennt das ja. Eltern sagen zu dir, du bist ein unsportliches Kind. Boah, du bist so unsportlich. Aber eigentlich meint Mama nur, dass das eine Kind, sagen wir, Lasse wird heute mein Beispiel. So, Mama sagt, Lasse, du bist so unsportlich. Aber eigentlich meint Mama nur, dass Lasse unsportlicher ist als ich. Lasse geht in einen Sportverein, ich gehe in drei Sportvereine. Das heißt nicht, dass Lasse unsportlich ist. Trotzdem ist Lasse geprägt, oh, ich bin nicht körperlich attraktiv, ich bin nicht sportlich, so, ich bin nicht fit, ich kann es nicht machen, kann nicht mithalten. So was kennt ihr, das setzt sich fest. Anderes Beispiel, oh, du bist so faul, Lasse, du bist so faul. Eigentlich meint aber Mama nur, wenn sie das zu Lasse sagt, dass der Nachbarjunge, der irgendwie hyperaktiv ist, viel aktiver ist als Lasse. Das heißt aber nicht, dass Lasse faul ist. Nächstes Beispiel, was ihr, denke ich, auch kennt, so wenn Eltern mal schnell so den Satz bringen, so, oh, du bist so zickig. Alter, keiner mag's in deiner Umgebung zu sein. So, wenn man bei dir ist, dann ist es einfach unangenehm und alle wollen weg. Was eine Lüge. Was ist, wenn du als Kind einfach nur dich nach Annahme sehnst und trotzdem sprechen Leute das über dich aus? So, dann möchte ich dich fragen, ob du dich da irgendwo wiederfindest. Weil ich glaube, dass diese Verletzung, die vielleicht über Jahre in und über dich gesprochen wurde, dass die zu Gebrochenheit führt. So wie bei Abel. Der ist immer nur kannte, Nummer zwei zu sein. Nie Nummer eins. Diese Ungerechtigkeit. Und ich glaube, diese Gebrochenheit, die passiert, ich glaube, die führt zu Neid. Dass du dann heute da sitzt und sagst, boah, ich bin so neidisch auf meinen Bruder, der ja so sportlich ist. Dass du sagst, ich bin so neidisch auf meinen Nachbarsjungen, der so aktiv ist, der sein Leben so meistert. Und ich mache gar nichts. Ich hoffe, ihr kommt damit. Hey, wenn du dich da wiederfindest. dann erkenn das an später in der Lobpreiszeit und sag, Gott, ich brauche Heilung. Ich will loslassen. So, wir haben Abel, der jüngere Bruder. Auf der anderen Seite haben wir Kain. So, Abel bringt das bessere Opfer. Er bringt das Erstgeborene, ein erstgeborenes Lamm. Er bringt das Fett, das ist richtig was wert. So, Gott sieht das Opfer des jüngeren Bruders, der Nummer zwei. Und wir beobachten, wie Kain da überhaupt nicht drauf klarkommt. So, Vers 5. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte Gott keine Beachtung. So. Kain steht als Erstgeborener einmal nicht im Rampenlicht. So, Gott nimmt das Opfer nicht an, nimmt das Opfer des Zweitgeborenen an. Und daraus erwächst Zorn, weil er das Glück des anderen nicht ertragen kann. So, das ist sowas Aggressives. Das ist nicht Verletzung, so wie bei Abel, sondern dieser aggressive Neid. Und da möchte ich dich fragen, das klingt irgendwie heftig, aber findest du dich da auch wieder? Bist du eher so der sagt, ich bin so gewohnt, an erster Stelle zu sein. Ich bin so gewohnt, dass ich immer den Lob und die Anerkennung bekomme und ich kann es nicht ertragen, wenn ich mal zurückstecken muss und jemand anderes im Rampenlicht steht. Da will ich dich fragen. Du musst jetzt nicht deine Hand heben oder so. Aber ist das vielleicht auch bei dir einfach Teil deiner Eifersucht? Und ich glaube, auch da ist es dann ganz wichtig zu sagen, Gott, so, ich merke manchmal, dass es an mir kratzt, wenn andere Leute einfach mal besser dastehen, wenn andere Leute mal mehr Erfolg haben, wenn andere Leute mal was besser können als ich. Gott, nimm das, ich möchte es abgeben. Und vielleicht ist auch beides, ist auch wichtig. Hinterfrag dich. Ich glaube, das hilft ganz dolle dabei zu verstehen, wo wir mit unserer Eifersucht stehen. Also das zu Punkt 1. Eifersucht und Neid kommt aus Verletzung. Punkt Nummer 2, das Vergleichen. Es wurde gerade schon angekündigt, das Vergleichen. Vergleichen führt zu Neid und Eifersucht. Und denk mal kurz zurück an Saul, König Saul und David. Ich habe es gerade schon kurz angerissen. So, Saul war erfolgreich. Saul war ein von Gott gesegneter König. Aber nicht so erfolgreich wie David. Und genau daraus entstand dieser Neid und diese Negativität. Und was wir daraus lernen können. Hey, so, wenn wir immer schauen, was andere besser können als wir, wenn wir nie in dem ruhen, was wir können, hey, dann wird uns das immer die Lebensfreude rauben. So, unsere eigene Freude, die wir haben dürfen, die rückt in Vergessenheit, die ist nicht mehr da. Weil ich immer nur auf Zack bin, oh, was kann der andere besser? Wo kann ich noch neidischer sein? Wo kann ich noch mehr Negativität zulassen? Hey, nichts ist genug. Ich sehe nicht genug aus. Mein Job läuft nicht gut genug. Meine Beziehung ist eingeschlafen. Und so weiter. Hey, bist du immer auf der Suche nach dem, irgendwie das Schlechte zu finden? Oder sagst du, hey Gott, ich bin so dankbar für das, was ich habe. Ich bin so dankbar für das, was ich kann. Danke Gott. Ich finde immer Fehler, ich bin immer kritisch. Ich hoffe, ihr findet euch da nicht wieder. Ich finde mich da auf jeden Fall manchmal wieder. Deswegen ist das auch wieder eine Predigt zu mir selbst. Und auch da, hey, wenn du sagst, hey, Mike, das bin voll ich so. Ich bin auch immer kritisch. Ich bin auch immer der das Negative sieht, der das Kritische sieht, der die Fehler sieht. Das ist in erster Linie nicht schlimm. Eifersucht treibt auch immer an in eine Richtung. Hey, aber wenn das gefährlich und ungesund für dich ist, dann lade ich dich ein, das heute auch einfach vor Gott zu bringen. Neidisches Vergleichen zerstört nicht nur deine Dankbarkeit und Zufriedenheit, sondern auch deine Beziehungen. Ich glaube, das merken wir auch. Und da möchte ich einen kurzen Exkurs machen zu unserer Gottesbeziehung. Hey, Eifersucht und Neid, ich glaube, das fängt immer auf menschlicher Ebene an. So, wir vergleichen uns mit dem und dem, wir vergleichen uns mit dieser und dieser Sache. Ich glaube, peu à peu, würde man mal sagen, peu à peu merken, wie es die Beziehung zu Gott angreift. Und ich glaube, irgendwann steht man dann da, so man merkt gar nicht, dass Neid und Eifersucht ein Thema ist und man bewegt sich so immer weiter in diese Negativität. Auf einmal steht man da und merkt so und stellt sich die Frage so, warte mal, meint Gott das eigentlich wirklich gut mit mir? So, meint Gott das wirklich gut in meinem Leben? Und ich glaube, dann ist schon fast zu spät, weil dann merkst du, ich vertraue Gott nicht mehr und Gottes Plan für mein Leben. So, deswegen dürfen wir auch wirklich ernst sein mit diesem Thema Eifersucht, weil ich glaube, dass es nicht nur mit dem Zwischenmenschlichen, sondern auch diese Gottesbeziehung so heftig angreifen kann. Es zerfrisst dir den Boden unter den Füßen. So, aber hier das Interessante. Jetzt soll es wieder um das Zwischenmenschliche gehen. Jesus sagt in Markus 7,21, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Also, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommt Neid. So, es fängt schon vor der Handlung an. Neid ist nicht das, wenn du irgendwie hier unten stehst und du siehst den Stefan oder die Lena und sagst, boah, die können so gut singen, ich bin so neidisch. So, Neid fängt viel früher an. Das ist das, was dieser Bibelvers uns, glaube ich, sagen will. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst so, Mike, komm, ich lebe mit 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten, du kannst mir ja nicht erzählen, dass dieser böse Gedanke, der irgendwo in meinem Herzen keimt, dass das nicht ganz normal ist. So, du kannst mir doch nicht sagen, das Vergleichen, dass das nicht ganz normal ist. Ich meine, es gibt doch immer jemanden, der was besser kann. Das ist doch gar nicht so schlimm. Man möchte dir sagen, nein. Hey, wir möchten heute ein Stoppschild dahin machen und sagen, genau da soll es schon aufhören. In dem kleinen Gedanken, der sich da im Herzen irgendwie entpuppen will. So sei es, wenn ich auf Social Media scrolle und ich denke nur nebensächlich dran, oh, wie schön, wenn ich das auch könnte. Ja, schön. Hey, aber lass das nicht keimen in dir. Es ist nicht normal, sich immer diesen Gedanken immer Spielraum zu geben. Aber das Gute, jetzt kommen wir langsam ins Rollen. Das Gute ist, dass wir vergleichen dürfen, das sagt uns die Bibel, wie wir gleich sehen, aber nicht zum Schlechten, sondern zum Guten. So, wir dürfen uns zum Guten vergleichen. Und dafür wollen wir gucken, was Paulus schreibt. Paulus schreibt nämlich an die Philipper im Philipperbrief 3, Vers 17. Folgt alle meinem Beispiel, liebe Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Was ich daraus lese, ist, dass Paulus sagt, hey, seid meine Nachahmer, so wie es da der Titel ist. Seid meine Nachahmer. Es ist eine aktive Aufforderung, sich zu vergleichen. So, wo stehe ich? Was läuft nicht? Ich darf mich vergleichen. Aber ich möchte euch ein bisschen den Kontext geben von diesem Kapitel 3. Es geht hier nicht um Skills, es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Sachen, die Paulus kann und die ein gerade bekehrter Christ da irgendwo nicht kann. Es geht um die Einstellung zum Glauben, es geht um das Unterwegssein im Glauben, es geht um dieses Abkuppen, Nachahmer sein, in Sachen Jesus, das Ziel vor Augen haben, darum geht es. Also, die Einstellung geistlicher Vorbilder dürfen wir übernehmen. Die Einstellung geistlicher Vorbilder dürfen wir übernehmen. Wir können und sollen niemals dieses Wollen in uns wachsen lassen, dass wir eine andere Person sein wollen. Aber uns die guten Sachen abschauen, was für geistliche Einstellung mein Gegenüber hat. Und da möchte ich dir diesen wichtigen Satz zusprechen, den du dir auf jeden Fall notieren sollst. Nur weil jemand anderes etwas besser macht als du, heißt es nicht, dass das, was du machst, schlecht ist. Vielleicht ein bisschen kompliziert. Nur weil jemand anderes etwas besser macht als du, heißt es nicht, dass das, was du machst, schlecht ist. Verständlich, oder? Aber was für ein großer Satz. Was für ein schwerer Satz, das anzunehmen. Aber auch da ein kurzer Einschieb. So, deine Zufriedenheit wird nie auf dem basieren, was du kannst. Also wenn du jetzt diesen Satz, den ich gerade vorgelesen hast, abstößt und sagst, nein, ich möchte immer besser sein, ich möchte immer noch mehr erreichen oder so. Hey, dann möchte ich dir sagen, dass deine Zufriedenheit nicht auf dem basiert, was du erreichen kannst. Ich habe es ja vorhin schon angerissen. So, sobald du was erreicht hast, wirst du immer nach Neuem streben. Ihr kennt doch bestimmt dieses Bild. Auf Social Media ging das vor ein paar Jahren mal rum. So, da ist irgendwie so ein Fahrradfahrer und der träumt irgendwie von dem Auto, was an ihm vorbeifährt. Kennt ihr, oder? So, und dann sitzt er im Auto und der Autofahrer, der sieht, dass da ein Sportwagen an ihm vorbeifährt. Und dann sieht man den Sportfahrer, der träumt aber eigentlich von dem Helikopter, der da vorbeifährt. Hey, immer wenn du einen Step vor weitergemacht hast und irgendwas erreicht hast, dann hast du neue Standards, du hast neue Ideale. Deswegen möchte ich dir auch heute als junger Erwachsener zusprechen. Chill. So, wir dürfen immer ehrgeizig sein. Wir dürfen eifersüchtig sein oder Eifersucht zulassen, die uns antreibt. Aber wir müssen nicht immer dieser Leistung, diesem neuen Ideal hinterherrennen, weil es ist ein Hamsterrad. So, es gibt immer mehr, was wir erreichen können. Es gibt immer mehr Sachen, die wir uns kaufen, die wir besitzen können. Ja, also hör jetzt schon damit auf. Also, wir lernen aus dieser Bibelstelle auch. Wir dürfen geistliche Einstellungen übernehmen, sollen uns aber nicht danach sehnen, zu einer anderen Person zu werden. Hey, und hier, glaube ich, ist der Wendepunkt. Und ich komme zum letzten Punkt. Und das ist, Neid und Eifersucht erwächst aus einem mangelnden Selbstvertrauen in die eigene Berufung und Identität. Dang. Eifersucht und Neid wächst aus einem mangelnden Selbstvertrauen in die eigene Berufung und Identität. Und hier kommt, glaube ich, die Antwort, die Jesus uns geben möchte heute mit dem Thema Neid und Eifersucht. Deswegen, zuhören, gerade jetzt. Bevor wir den Bibeltext lesen, möchte ich nochmal kurz zwei Namen erklären. Also wir hören gleich von Apollos und von Paulus. Paulus kennen wir, Apostel, reist durch die Gegend, gründet Gemeinden, macht Evangelisation. Apollos, das ist ein Jude in Alexandria. So, der ist auch irgendwie vergleichbar mit dem Paulus, ist da auch einfach eine Person, die anleitet, die führt, aber hat ein paar Details falsch. Also ein paar Details falsch im Vergleich zu Paulus. Und das bringt so ein bisschen Unruhe da in die Gemeinschaft rein. So, auf jeden Fall, wir stürzen uns jetzt in 1. Korinther 3, 4 bis 10. Und da lesen wir genau das, wie Paulus da in diese Situation reinschreibt. Also er schreibt von seiner Perspektive aus. So, wenn die einen unter euch sagen, wir gehören zu Paulus und die anderen, wir halten uns an Apollos, seht ihr diesen Unterschied? Dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch die Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt, jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Jeder Mitarbeiter ist Gott verantwortlich. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun drauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Wow, das ist ein großer Text, glaube ich, kann man viel reinlesen und auch viele Punkte daraus greifen. Herr, was mir wichtig ist, dass wir klarkriegen, dass sich die Leute so um die Kleinigkeiten streiten. Und Paulus, der kommt und schreibt und sagt, ey Leute, das ist gar nicht wichtig. Es geht darum, dass wir Mitarbeiter, das ist Wort habt ihr ja jetzt bestimmt 5-mal gehört, so wir sind Mitarbeiter für Gott. Jeder hat seine Aufgabe und seine Begabung. Jeder hat das, was in seinen Händen ist. Und jeder ist dafür zuständig, dass es vorangeht, so mit dem, was jede Person selbst hat. Und da geht es nicht darum, dass man es auf die Art und Weise macht oder so wird wie Paulus oder so wird wie Apollos oder es auf die Art und Weise macht. Nein, es geht darum, dass jeder das macht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und jetzt wird es, glaube ich, interessant, weil das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ihr gestellt habt. Wir sind ja in der Predigtreihe Frage für einen Freund. Da gab es Haufen Fragen irgendwie zum Thema Eifersucht und Neid, Vergleichen und Co. Und das ist eine Frage, die wir uns jetzt auch angucken wollen, die ich auch irgendwie voll fühle. Also wer auch immer die gestellt hat, Hut ab. Also ich lese sie mal vor. Kommt direkt hier Copy-Paste. Wieso gebraucht Gott diese Person so viel mehr als mich? Wieso habe ich dieselben Talente wie eine andere Person, aber mir scheint nichts zu gelingen? Da möchten wir uns so ein bisschen reinlesen. So Paulus und Apollos haben das Fundament gelegt. So die haben irgendwie den Startstein gelegt. Aber die Gläubigen, die müssen nicht exakt dasselbe machen. So die dürfen die Arbeit, die gestartet wurde, die dürfen sofort vorantreiben, ja? Fortschritt bringen. Und da möchte ich nochmal auf ein paar Stichworte hier im Text hinweisen. Vers 8, da schreibt er, du bist notwendig. So einer ist so notwendig wie der andere. Auch in Vers 8. Du wirst den Lohn für deine Arbeit von Gott erhalten. So egal, was du machst, egal wie du dich fühlst, so du kriegst deinen Lohn, du kriegst den gerechten Lohn von Gott. Vers 10, du hast einen individuellen Auftrag und Fähigkeit von Gott bekommen. Wow. Hey, und ganz kurz vorweg, bevor wir nochmal ein ganz kurzes bisschen tiefer graben in die Identität von Jesus, die er uns hier anbieten möchte heute Abend. Wenn du hier sitzt und du kannst gar nichts damit anfangen mit diesem Text und du sagst so, Mai, komm, hör auf, ich kann wirklich gar nichts, bin null. Hab noch nichts erreicht, ich bin jetzt hier seit 3 Jahren in der Jugend, bin seit, weiß nicht, bin irgendwie schon über 18 oder was auch immer und ich habe irgendwie noch nichts erreicht. Ich komme überhaupt nicht voran, ich glaube, ich bin eine Niete. Dann möchte ich dir 1. Korinther 12, Vers 22 mit einer Hand geben und dich ermutigen, dass du das bitte alle 10 Minuten irgendwie von deiner Hand abliest, weil du es dir da drauf tätowiert hast. Nein, nicht tätowieren, sonst gibt's Ärger von den Eltern. Ich lese es vor, oder ich lese es nicht vor, aber was es sagt, ist, dass die vermeintlich schwachen Teile des Körpers Gottes, also was er sagt, die vermeintlich schwachen Mitarbeiter in diesem Riesengebilde Königreich Gottes, sind genau die, die von Gott scheinbar am meisten und am stärksten gebraucht werden. Das sind die wertvollen Teile. Durch die schwachen Teile wirkt Jesus. So in den Schwachen ist Gott stark. So in den schwachen Teilen, da wird Gott aktiv. Gott gebraucht dich, egal wie du dich fühlst. Und ich glaube, wenn du sagst, ey Mike, ich bin eine Null, ich habe noch nichts erreicht, genau dann möchte ich sagen, Gott hat das ja schon in der Bibel geschrieben, genau da möchte er ansetzen und sagen, ich kann dich gebrauchen, let's go. Und deswegen ist das hier die Antwort, die Jesus auch geben möchte. Leon, du kannst gerne eine Folie weitermachen. Die Identität, auf der wir jetzt landen wollen. Wenn wir dieses Göttliche vergleichen, wenn wir da reinkommen, dann kann man sagen, so, ich bin von Gott geliebt mit allem, was ich bin und kann und mit dem, was ich nicht kann und bin. So beide Messers schneiden. So, Gott, ich bin geliebt mit dem, was ich kann und mit dem, was ich nicht kann. Dem, was ich bin, dem, was ich nicht bin. Ist okay. Aber wenn wir dieses Schlechte vergleichen, immer noch berücksichtigen, immer noch machen, dann hört sich das anders an. Ich werde geliebt und beliebt, wenn ich besser wäre, noch mehr könnte, schöner werde und noch mehr erreiche. Oh. Oh. Was ist die Reaktion davon? So wieder das Göttliche, könnt gerne mitlesen. Man kommt ins Staunen. Danke Gott, dass du mich so gebrauchst, wie ich bin. Danke Gott, dass ich das kann und das nicht kann. Wow. Danke, dass du trotzdem dein Reich durch mich baust. Auf der anderen Seite haben wir wieder das ungesunde Vergleichen. Da kommt so das Sehnen, so diese tiefe Leidenschaft, dieser tiefer Ehrgeiz, dass man sagt, boah, ich sehne mich zu sein wie diese Person. Nein, das wollen wir nicht, haben wir gerade gehört. Wir wollen nicht so werden wie eine andere Person, sondern wir möchten geistliche Einstellungen abgucken. Die Haltung bei einem gesunden Vergleichen, wir werden inspiriert. Wir können sagen, Gott, ich bin so inspiriert von dieser Person, die, also man vergleicht ja das Glaubensleben immer mit so einem Rennen irgendwie, so jeder ist auf seiner eigenen Bahn. Und dass man dann sagt, hey Gott, ich möchte nicht mehr nach links und rechts gucken, möchte nicht neidisch werden, oder ist aber gerade jemand auf Vollgas neben mir her, sondern dass ich einfach auf meiner Bahn bleibe und sage, Gott, ich bin so inspiriert, dass da gerade einer Vollgas gibt. Ich lauf mit hinterher. So, ey, ich bin inspiriert, das, was in meiner Hand zu nutzen und voranzugehen. Verhalten. So die Einstellung geistlicher Vorbilder zu nehmen, das hatten wir gerade schon. Das ungesunde Vergleichen, das erzeugt in dir diesen Willen, das Gleiche zu haben, tun oder können wollen. So, wir wollen so werden wie unser Vorbild. So, und die Folge daraus, auch nochmal zum Ende, bei dem gesunden göttlichen Vergleichen, da freuen wir uns. Wir sind dankbar für den Fortschritt von uns selbst und von dem Fortschritt unserer Freunde oder den Leuten um uns herum. Hingegen beim ungesunden Vergleichen, da werden wir unzufrieden, wie wir vorhin schon gehört haben. Wir so verlieren die Lebensfreude, wir verlieren die Freude an unserem eigenen Leben. Also wie kann ich staunen, anstatt zu sehen? Wie kann ich inspiriert werden, anstatt zu neiden? Ich meine, wir kennen Social Media, ich habe schon angesprochen. So, man klickt nur einmal drauf und da sagt es dir so, ich werde geliebt, wenn ich besser werde, wenn ich etwas leiste, wenn ich mehr schaffe, wenn ich mehr beweise, wenn ich mehr auffalle, wenn ich mir einen Namen mache. Hey, wenn deine Identität ist, dass deine Beliebtheit von deiner Leistung abhängt, dann ist es kein Wunder, dass du hier heute Abend sitzt und immer wieder die Freude an deinem Leben verlierst und neuen Idealen hinterherläufst. Hey, wenn deine Identität ist, dass deine Beliebtheit von Leistung abhängt, sind wir, glaube ich, an einem falschen Punkt. Und jetzt kommt das Angebot von Jesus. Ich habe schon drauf gewartet, ich hoffe ihr auch. Seine Identität. So, jetzt kommt hier einmal Plug out, Plug in. Das Verständnis, was wir haben, das ziehen wir jetzt einmal raus wie so ein Duplostein. Packen das, was dieses Paket, was Jesus uns anbietet, rein. Also, da möchte ich dich ermutigen, egal ob du jetzt schon seit 20 Jahren hier in der Gemeinde bist und vermutlich schon 3 Predigten über Eifersucht gehört hast und der alte Hase bist oder ob du neu bist und du bist erst das zweite Mal hier, das erste Mal hier oder frisch im Glauben, da möchte ich, dass du zuhörst. Hör jetzt zu. Unser Glaube an Jesus Christus, das ist kein Moralbild, was er uns geben will. Es ist nicht Moralität, sondern Identität. So, unser Glaube an Jesus, der gibt immer Identität. Und die Identität von Jesus, die sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Punkt. Ich liebe dich mit all dem, was du nicht kannst und nicht bist. Punkt. Jesus sagt, dass er dich liebt. Er hat dich schon immer geliebt. Punkt. Schon immer geliebt. Jesus nimmt dich an. Er zieht dich in seine Arme. Punkt. Und ich glaube, die Liebe macht hier den großen Unterschied. So, es geht nicht hin zum negativen Vergleichen, sondern wir dürfen ruhig in der Gewissheit sein, dass andere mal besser dran sind oder es andere mal irgendwie mehr ins Rampenlicht schaffen als ich, weil wir uns durch Gott geliebt wissen. Wir wissen uns wissen, wir dürfen ruhig sein in der Liebe Gottes, weil wir wissen, dass wir trotzdem in unserer Berufung sein dürfen und vorangehen dürfen. Es ist ganz egal, was die anderen in ihren Spuren machen. So, Gott hat mir Talente und Begabung gegeben. Das ist meine Top Priority. Es geht nicht darum, was die anderen machen. Die Liebe macht den Unterschied. Und da möchte ich dich einladen. Ich möchte einen kurzen Bibeltext vorlesen, den ihr auf jeden Fall kennt. Einen Psalm. Und ich möchte, dass du kannst entweder mitlesen, aber ich lade dich auch ein, dass du einfach kurz die Augen schließt und dass du das annimmst für dich, als würde Gott es zu dir sprechen, okay? Psalm 139. Schließt gerne eure Augen. 13 bis 17. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke, Herr, sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Amen. Amen. Hey, ihr kennt das, so dieser typische Vers irgendwie, so Gott, der kennt uns seitdem wir im Mutterleib geschaffen sind. So, er hat alles in uns reingelegt, aber er kennt uns auch durch und durch. So, er hat dich gemacht, wie er dich gewollt hat. So, und da möchte ich dir zusprechen. Nur du kannst du sein. Nur du kannst du sein. Es gibt keinen anderen Niklas Neufeld. Vermutlich schon. Aber nicht mit C. Nein, Spaß. Hey, es gibt keinen anderen Niklas Neufeld. So, es gibt keinen anderen Joris. Es gibt keine andere Nina. So, wir haben unsere Begabung, die individuell zugeschnitten ist. Trotz 8 Milliarden anderen Menschen. So, wir sind wir. So, nur du kannst du sein. Also sei zuversichtlich, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Er gebraucht dich so, wie du bist. Gott hat dir Talente und Gaben in die Hand gedrückt. Und wenn das irgendwie der Knackpunkt ist bei Eifersucht, dass du haderst und sagst, Mann, habe ich überhaupt irgendwas in meinen Händen? So schön und gut, Mike, dass du mir erzählst, dass wir das nutzen dürfen, was in unserer Hand ist. Aber habe ich überhaupt was in meiner Hand? Dann möchte ich dich ermutigen, dass du in den nächsten Tagen Römer 12 oder Epheser 4 liest. Das sind 2 Kapitel, super schnell zu lesen, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, auf der Toilette. Hey, und da wirst du erkennen, dass Jesus dich und mich ausgerüstet hat. Mit vielen Gaben, mit vielen Talenten. Also Gott hat dir Talente und Gaben gegeben und uns dazu befähigt, unsere Berufung zu meistern auf unsere Art und Weise. Du bist einzigartig. Du brauchst nicht perfekt werden. Wir können es auch gar nicht. Und das Coole ist, dass wir du kannst vielleicht sagen, ja, da ist ja Sünde, wir sind auf jeden Fall nicht perfekt. Hey, aber durch Jesu Tod sind wir in den Augen des Vaters perfekt. So, wir sind perfekt. Perfekt, wie wir sind. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir kommen zum Ende. Ich hoffe, du machst dir diese Identität heute mal ein bisschen neu bewusst. Das ist, was Jesus dir geben will, die Liebe. Dass er sagt, hey, du bist so, wie du bist, das ist perfekt. Und dass wir mit diesem Missverständnis aufräumen. Ja, wir rennen keinem moralischen Ideal hinterher, was wir eh nicht erreichen können. Das komplette Gegenteil. Also Gott liebt uns bedingungslos, da, wo wir versagen, da, wo wir nicht weiterkommen. So, er nimmt uns an, er gibt uns seinen Geist und verändert uns. Veränderung durch Gott, nicht aus eigener Kraft. Also ist Leistungsdruck auch kein Thema mehr. So, Leistungsdruck soll kein Thema mehr. Wir sollen lieber ruhen in unserer Identität in Jesus. Amen. Nochmal ein guter Satz hier. Tiefe Freude entsteht, wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, mit all dem, was ich nicht kann und was ich noch nicht erreicht habe. Und dann zufrieden werde mit dem, was ich kann und habe, in Gott. Das ist tiefe Freude. So, wir haben angefangen, ich hoffe, ihr erinnert euch, am Anfang der Predigt, tiefe Freude, die wird entzogen, wenn wir Eifersucht und Neid zulassen. Hier kommt die tiefe Freude, wenn wir in Gott sind, in seiner Identität sind und wissen, hey, so, ist okay. Also, Einladung, wir gehen gleich nochmal in eine Lobpreiszeit, ihr dürft mitsingen. Aber ich hoffe, ihr gebt Antwort auf diese Predigt. Ich hoffe, ihr gebt Antwort auf diese Thematik. Und ich hoffe, dass ihr so ein simples Gebet betet, ob jetzt gleich hier am Platz oder ob ihr so mutig seid, zum Gebetspunkt zu gehen. Hey, aber das, wo ich dich so ein bisschen einlade, dass du dieses simple Gebet betest, so Gott, arbeite du mit mir, verändere mich, so ich kann es nicht von mir selbst. Da möchte ich uns heute zu einladen. Und zu allerletzt habe ich, um das ein bisschen zusammenzufassen, die drei Fs mitgebracht. F, wie Feuerwehr. Die drei Fs. Fülle dich mit der Liebe von Gott, Nummer 1. Freue dich über alles, was Gott dir geschenkt hat. Und Nummer 3. Feiere die Erfolge anderer. Ich hoffe, da findet ihr so diese ganze Predigt drin. Das sind so leichte Sätze, aber die haben es richtig in sich. Also, steht gerne auf. Könnt gerne die Augen schließen. Und ich möchte zum Abschluss nochmal mit uns beten. Wir haben uns drei Wurzeln angeguckt. Des Neides, also einmal Verletzung, einmal das Vergleichen und jetzt am Ende, dass wir das mangelnde Selbstbewusstsein und unsere Identität haben. Und da möchte ich dich einladen, hey, wenn du hier stehst und sagst, oh, ich merke voll, wie so Verletzungen aus der Vergangenheit, Sachen, die über mich ausgesprochen wurden, Sachen, die ich angenommen habe. Wenn du sagst, hey, das bringt mich zum Neid, das bringt mich zur Eifersucht, dann halt das jetzt gleich Gott hin. Wenn du hier stehst und du sagst, Mike, ich finde mich voll in diesem Vergleichen, ich bin der permanent auf Instagram geht und einfach überall hinguckt und sich so denkt, dang, ich bin wohl der schlechteste Mensch der Welt, ich kann gar nichts. Hey, da möchte ich dich auch einladen. Werd ehrlich vor Gott. Gib Antwort drauf. Und vielleicht der wichtigste Punkt für uns allen, vor allem für die alten Hasen, die gut im Vergessen sind. Ich zähle mich dazu. Wenn du jetzt hier stehst und sagst, ich entscheide mich heute, Neid und Eifersucht keinen Platz zu geben, indem ich selbstbewusst in meine Identität von Jesus gehe. Hey, dann möchte ich dich auch einladen, dass du dieses mutige Gebet betest und sagst, Gott, deine Identität, die nehme ich für mich. Ich möchte heute brechen mit Neid und Eifersucht. Möchte deine Liebe für mich annehmen. Möchte deine Berufung und deine Ausstattung für mich heute neu annehmen. Möchte es mir nochmal neu klar machen und in so ein neues Selbstbewusstsein reingehen. So schließt doch gerne eure Augen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du so mutig bist. Und wenn es einer dieser drei Punkte waren, die dich angesprochen sind, dass du gerne deine Hand als Zeichen zu Gott ausstreckst und sagst, hey, Gott, so hier bin ich, Neid und Eifersucht, das ist ein Thema für mich, aber ich möchte es abgeben heute. Dann darfst du gerne deine Hände, deine Hand heben und dann beten wir zusammen. Gott, danke, dass wir dich kennen dürfen, danke, dass wir deine geliebten Kinder sind. Danke, dass du uns einzigartig geschaffen hast. Danke, dass jeder von uns irgendwie ja so individuell gemacht ist, individuellen Auftrag hat, so ein individuelles Leben hat, individuelle Gaben hat. Danke dafür. Gott, und ich bete so sehr auch für die Verletzung, die vielleicht passiert ist, wo wir jetzt einfach als konsequent neidisch sind. Gott, da bete ich ja, dass wir uns wirklich öffnen für deine Heilung, die du uns heute entgegenstreckst. Gott, wir möchten brechen mit der Vergangenheit und mit Benachteiligung. Wir möchten Neid, der tief in unserer Vergangenheit irgendwie gegründet ist und wurzelt, Gott, den möchten wir rausschneiden heute und möchten sagen, Gott, du heilst uns und dass wir mit Zuversicht einfach in die Bestimmung, die du für uns hast, reingehen dürfen. Gott, du kennst auch unsere junge Generation, die so gut ist im Vergleichen. Herr, und ich bete, dass wir lernen zu filtern, Gott, dass wir uns auch einfach schützen können vor so Impressionen, die reinfliegen über Social Media, sei es irgendwie Körper, Schönheit oder Skills oder Besitz. Gott, dass wir das filtern können und sagen, hey, das, was ich bin, das, was ich habe und das, was ich kann, das ist perfekt. Da bete ich, dass du uns hilfst. Da bete ich auch, dass das hier in christlichen Kreisen einfach keine Zukunft hat, dass wir merken, wie das Vergleichen hier bei Youth Life einfach kein Thema mehr ist. Dass wir eine gesunde Gemeinschaft werden, Herr. Die sich nicht vergleicht, sondern die sich inspiriert gegenseitig. Gott, und auch für die Identität. Da bete ich, dass wir mutig reingehen. Egal, ob wir 14 sind oder 25. Gott, dass wir neu in deine Identität reingehen. Gott, wir sind berufen von dir. Du hast einen Plan für unser Leben, Gott. Und wir möchten heute Abend sagen, ja, Amen. So, wir möchten gehen. Wir möchten mit Vollspeed gehen. Gewiss da drinne, dass du uns liebst, Herr, und dass, egal wie wir sind, Herr, dass du uns perfekt siehst, dass du uns in deinen Augen als perfekt siehst, Herr. Danke, dass du uns mit dieser Zufriedenheit füllen willst, Gott, und wenn wir hier stehen und Neid und Eifersucht hat so in den letzten Jahren einfach unser Herz eingenommen und uns so die Freude genommen. Gott, dann bete ich, dass die Lobpreiszeit gleich einfach eine Zeit ist, wo wir Freude tanken können von dir, wo du uns füllst mit neuer Freude, mit himmlischer Freude, Herr, und wo wir merken, dass das Eifersucht einfach aus unserem Herzen geht. Begegne du uns, Gott, und dafür danken wir dir, dass du die Antwort gibst auf Eifersucht und dass du uns wirklich hilfst, daraus zu kommen. Wir preisen dich. Amen.